ARD.
Einsamkeit ist nicht etwas, was man entweder gerade ist oder nicht ist, sondern Einsamkeit ist ein Kontinuum. Man fühlt sich manchmal gar nicht einsam oder ein bisschen oder sehr.
Der Rest des Tages habe ich dann damit verbracht, wirklich die ganze Zeit nur online zu verbringen. Weil da waren alle meine Kontakte gewesen. Und wenn ich halt das Gefühl hatte, dass selbst diese Leute nicht da waren für mich, war ich halt dann die meiste Zeit nur am Rechner unterwegs.
Also als ich mit dem Job angefangen habe, waren das eher Leute, ich sag mal, Ü55.
Mittlerweile hat sich das extrem geändert. Es sind sehr viele junge Menschen, die sehr verwahrlost leben, sehr zurückgezogen leben.
Einsamkeit ist eine Erfahrung, die sehr viele Menschen in Deutschland machen. Man ist nicht nur allein, sondern wünscht sich mehr Kontakt zu anderen. Und dieses schlechte Gefühl, das betrifft nicht nur Alte, sondern auch immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene. Im Exactly Verdammt Einsam erzählen die Autorin Anke Dehleiter und der Kameramann Jan Mamay, wie es ist, wenn man zwar online ständig verbunden ist und sich trotzdem abgehängt fühlt. Der Film zeigt, was Einsamkeit mit Menschen macht und wie schwer der Weg aus der Einsamkeit raus sein kann. Wie man über ein Tabu sprechen kann und wie Einsamkeit sichtbar gemacht werden kann, darüber spreche ich heute mit Anke Dehleiter und Jan Mamay. Herzlich willkommen zu MDR Investigativ hinter der Recherche. Ich bin Esther Stefan, schön, dass Sie zuhören.
Hallo Anke und hallo Jan.
Hallo Esther.
Hallo.
Anke, ich fange mal bei dir an. Was war denn für dich eigentlich der Auslöser, dich auch journalistisch mit Einsamkeit zu beschäftigen? Ich vermute mal, privat hast du es vielleicht schon mal erlebt oder mitbekommen.
Ja, natürlich. Das ist jetzt kein Gefühl, was ich nicht kenne. Aber auf das Filmthema bin ich gekommen, weil ich einfach zugehört habe. Ich habe jetzt im Freundeskreis zugehört, wenn Kollegen sich unterhalten haben über ihre Kinder, zum Beispiel, die während der Corona-Pandemie sich einsam gefühlt haben und schon gar nicht mehr aus dem Zimmer gehen wollten. Und als dann die Pandemie vorbei war, wenn nicht mehr in die Schule gehen wollten und auch ganz große Probleme hatten, wieder Fuß zu fassen, Kontakt zu finden oder auch Spaß daran zu finden, mit ihren früheren Freunden sich wieder zu treffen. Und das war für mich der Auslöser, zu sagen, okay, da scheint ein Problem vorzulegen, gucken wir doch einfach mal, was da tiefer dahinter steckt. Und durch Lesen und Beschäftigen dann damit einer tieferen Recherche habe ich das dann als Thema formuliert, dem Sender vorgeschlagen. Die haben dann nach einem längeren Prozess Ja gesagt und dann ging es los, einen Film draus zu machen. Dazu muss ich noch sagen, ich habe auf dem Weg dann Jan getroffen und gedacht, der könnte der Kameramann sein, der mit mir zusammen das Projekt gut umsetzen kann.
Da können wir gleich unbedingt nochmal drüber sprechen, weil gerade so das Visuelle bei eurem Film ja wirklich sehr besonders ist. Ich habe nur gerade rausgehört, dass du gesagt hast, dass Corona auch bei Einsamkeit vielleicht so eine Art Beschleuniger ist, was man ja bei ganz vielen gesellschaftlichen Problemen sagt, dass Corona das irgendwie nochmal verschärft hat. Ist es bei Einsamkeit auch so oder liegt es auch an anderen Dingen wie sehr viel Online-Zeit vielleicht bei Jugendlichen oder so, die sie vielleicht auch ohne Corona hätten?
Also Corona ist ein Katalysator gewesen und hat das Thema auch nochmal hochgespült und zutage gebracht. Es gibt Studien darüber, dass vor allem Jugendliche, die ja in dieser Phase auch eher mehr so ein bisschen zurückgedrängt wurden, es wurde ja mehr auf Ältere geguckt, aber dass vor allem Jugendliche sich dann in den Befragungen, die während der Corona-Pandemie gemacht wurden, moderat einsam gefühlt haben. Das war ungefähr die Hälfte der Befragten, aber so ungefähr 10% haben sich sehr verschärft einsam gefühlt. Und dadurch, durch diese Manifestierung, ist man drauf gekommen, da muss man näher hingucken. Und deswegen ist die Forschung regelrecht gepusht worden. Also die gab es schon, aber eher wie so eine Nische für Psychologen, Soziologen. Und durch die Corona-Pandemie hat das dann Auftrieb bekommen. Ja.
Wie viele Menschen sind denn von Einsamkeit betroffen? Weiß man das? Trifft es einfach alle früher oder später kurzfristig? Wie wird sowas gemessen?
Das ist natürlich eine Frage, die du stellst, die sehr, sehr schwer zu beantworten ist, weil die Forschung am Anfang steht. Deswegen gibt es auch wenige Studien, die da jetzt eine Querschnittssumme liefern könnten und sagen könnten, 30-Jährige sind so und so viel Prozent, 60-Jährige so und so viel Prozent. Einsamkeit ist kein Kontinuum und die 30-Jährigen, 60-Jährigen und 85-Jährigen sind angeblich die, die am meisten von Einsamkeitsperioden betroffen sind in diesen Lebensphasen. Und die 40-Jährigen und 75-Jährigen, die sind wohl die glücklichsten. Und da muss man sich dann zurechtfinden, ne? Aber es gibt keine prozentualen Anteile.
Das heißt, man kann auch gar nicht so genau sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen Stadt oder Land, bestimmte Regionen. Das ist einfach irgendwie random verteilt und da wird noch geforscht daran, wie das zu erklären ist.
Also ich beziehe mich auf Studien, die ich gelesen habe. Ich bin jetzt niemand, der Soziologie studiert hat, Psychologie studiert hat, aber ich habe gelesen und stütze mich auf Projektstudien, die das Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben hat, Bertelsmann Stiftung, das Einsamkeitsbarometer und, und. Und die haben herausgefunden, dass wohl mittelgroße Städte in Deutschland die meisten einsamkeitsgefährdeten betroffenen Menschen haben. Dass es aber kein Gefälle zwischen Land und Stadt in dem Sinne gibt, dass man jetzt sagt, die ländliche Bevölkerung ist am meisten betroffen oder so. Man sagt einfach nur, mittelgroße Städte sind das. Und es gibt noch zwei interessante Daten, dass zum Beispiel angeblich Ostdeutschland leicht mehr davon betroffen ist als Westdeutschland. Die Erklärung wäre dafür, dass viele aus dem Osten weggezogen sind. Und wenn man natürlich alleine ist, Strukturen einbrechen, Theater nicht mehr da sind, keine Kinos, fühlt man sich natürlich schneller einsam. Aber, und das Interessante ist, dass ostdeutsche Jugendliche wohl resilienter gewesen sind während der Corona-Pandemie als Westdeutsche. Also ich kann dir immer nur solche Fakten sagen, aber es gibt keine wirklichen Zusammenhänge, die jetzt so dargestellt werden, ne?
Gibt es einen Unterschied zwischen der Einsamkeit bei jungen Menschen und der Einsamkeit bei alten Menschen? Weil das Klischee ist ja, die alten Menschen sind vereinsamt, weil schon ein Großteil des Freundeskreises gestorben ist, Partner versterben, die Mobilität nicht mehr so hoch ist, dadurch dann die Leute mehr Zeit zu Hause verbringen und alleine sind. Und junge Menschen sind doch eigentlich die, die draußen sind und Party machen, oder?
Naja, das ist ja das Klischee und das Vorurteil, was man hat, ne? Dass die Jungen die Agilen sind und die Alten die, die zu Hause hocken. Man muss natürlich sagen, Einsamkeit fühlt sich jung wie alt gleichermaßen schlecht an. Also da unterscheiden sich beide gar nicht. Du kannst einfach nur sagen, wie die Bedingungen für Einsamkeit sind, woher die kommt. Aber das Einsamkeitsgefühl ist dasselbe.
Jan, macht das eigentlich für dich einen Unterschied, ob du mit Betroffenen drehst oder mit Fachleuten?
Die größte Herausforderung stellt sicherlich da, mit betroffenen Menschen zu drehen, weil man ein Vertrauensverhältnis aufbauen muss mit diesen Menschen, damit sie einen an sich ranlassen und damit sie die Kamera akzeptieren. Und uns, in der Regel sind wir zu dritt, uns drei Menschen in ihrem privaten Umfeld, in ihrem Zuhause in dem Fall, bei Christopher haben wir ja auch in seiner Wohnung gedreht, zu akzeptieren und sich dort zu öffnen und nicht in so eine Abwehrhaltung zu gehen oder in so eine Verteidigungshaltung zu gehen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, den Anfang, den man tun muss, ist erstmal im Team miteinander eine gute Atmosphäre zu schaffen. Also das Team muss funktionieren, das hat es in dem Fall. Und wenn wir drei dann bei jemandem ankommen und uns vorstellen und Hallo sagen und sagen, hier, das ist das Team und das ist der Jan, der macht die Kamera und das ist der Miles, der macht den Ton. Und diese Person merkt, dass wir uns gegenseitig vertrauen als Team und das transportiert sich. Also ich glaube, Empathie ist das Wort, was ganz, ganz wichtig ist. Und das spüren dann, glaube ich, Menschen auch, wenn man sagt, hey, wir respektieren dich als Gegenüber, als Menschen, als Mitmenschen. Wir haben uns zwar jetzt gerade erst kennengelernt und stehen schon in deiner Wohnung mit unserem ganzen Zeug, was wir so dabei haben, aber das ist okay. Wir machen das hier schon zusammen. Das läuft.
Also ich finde ja meistens die Leute, die wir vor der Kamera haben, manchmal kippt's auch, aber in dem Fall war das ein guter Protagonist, der Christopher. Aber wenn wir als Team dann kommen, da hat Jan vollkommen recht, das muss ein gutes Auftreten sein, ein gutes Gefühl auch sein. Da kommen drei, die wollen mich nicht über den Tisch ziehen. Und wenn ich sage, ich möchte was nicht, dann ist das so. Dann möchte der das nicht oder ich stelle die Frage einfach auch nicht, wiederhole die auch nicht nochmal. Also es gibt da ganz viel Spielraum auch für den Protagonisten, für den Christopher in dem Fall.
Hast du da Tricks, dass es nicht auch aufdringlich wird? Ich kann mir vorstellen, dass das schon passieren kann, weil wie du sagst, man muss die Leute ja schon oder sie müssen euch relativ nah ranlassen, wortwörtlich.
Ich glaube, der Trick, wenn du ihn so nennen willst, wenn man es einen Trick nennen will, ist das genau, was Anke gerade sagte, wir fragen dann auch, ob das okay ist oder jenes okay ist oder ob wir das zeigen dürfen und ob ich das filmen darf und ob das okay ist. Also wir beziehen die Menschen da ganz viel mit ein und gehen nicht so über die Person hinweg. Mein Trick dabei ist einfach immer wieder zu fragen, in dem Fall jetzt Christopher, darf ich das zeigen? Darf ich da mal reingucken? Darf ich mir den Raum mal angucken? Ist das okay, wenn ich das zeige? Und dann flitzt er vielleicht mal los und räumt noch irgendwas schnell raus, was er nicht sehen will vor der Kamera oder dann nachher im Film, was völlig okay ist. Und der Trick ist einfach, jemanden mit Respekt und mit Anstand und mit Freundlichkeit zu begegnen, ja.
Wir haben vorhin schon ganz viel über Christopher gesprochen, der im Film offensichtlich im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die du angesprochen hast, ziemlich offen erzählt hat, wie er so in die Einsamkeit gerutscht ist und mittlerweile aber auch wieder rausgefunden hat. Anke, magst du vielleicht mal seine Geschichte erzählen, dass wir das so ein bisschen nachvollziehen können?
Er hat seine Jugend verbracht in einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt, war da auch glücklich, hatte Freunde und hat schon immer gerne Videospiele gemacht und hat dann eine Ausbildung auch genau in dieser Branche gemacht nach seinem Berufsabschluss und ist dann in das Vereinigte Königreich gegangen, hat dann da gearbeitet für kurze Zeit und ist bedingt durch den Brexit wieder nach Deutschland gegangen, zurück in diese kleine Stadt in Sachsen-Anhalt, aus der er kommt. Und da waren seine Freunde schon weggezogen in größere Städte. Seine Mutter ist dann verzogen, sein bester übrig gebliebener Freund auch, und er war plötzlich allein und ist dann in so eine Einsamkeitsspirale gerutscht. Er hatte dann in einem Gespräch gesagt, er wäre wahnsinnig geworden, hätte er das Internet nicht gehabt. Und darin hat er sich dann einfach auch verloren. Er hat selbst gesagt, dass er wie ein Eremit gelebt hat. Das sagt er ja auch im Film. Man sieht ihn dann auch. Wir haben das auch, glaube ich, ganz gut umgesetzt, dass man ihn dann alleine in seiner Wohnung sieht. Und er beschreibt das so, dass er einfach aufgestanden ist, geguckt hat, was im Kühlschrank ist, wieder zum Computer gelaufen ist, vielleicht geschlafen hat, gegessen hat und immer wieder weiter, so ohne einen großen, wichtigen Sozialkontakt. Und das ist natürlich dann der Beginn von Einsamkeit.
Wie findet man da wieder raus? Oder wie hat er rausgefunden?
Indem er sich, glaube ich, einen Rappel gegeben hat. Er beschreibt das im Film auch sehr schön, dass er sich so vorgestellt hat, dass es das noch nicht gewesen sein kann. Er ist jetzt ein junger Mann und das war's doch noch nicht. Er muss jetzt was tun und hat sich dann bei ganz vielen Arbeitsstellen beworben, hat 1000 Absagen kassiert. Und einmal hat's geklappt, er hat wieder Geld gehabt, konnte seine Freunde einladen, konnte wegziehen aus der kleinen Stadt, in der er bis dahin gelebt hat. Ja, und jetzt scheint es ja positiv zu verlaufen. Also das hat was damit zu tun, dass man sich selbst motiviert und auf Leute zugeht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache.
Dazu musst du natürlich noch die Kraft haben, ne? Also Christopher hatte dazu noch die Kraft, zu sagen, ey, so geht's nicht weiter. Wenn das hier so weiterläuft, dann, ich wiederhole das jetzt nicht, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, irgendwas in dem Sinne, dass es jetzt dann wirklich böse enden wird. Und diese Erkenntnis plus die restliche Energie, die er wohl noch hatte, hat ihm dann gereicht, um sich langsam, was sagt er, Schritt für Schritt für Schritt daraus zu arbeiten. Und er ist umgezogen, also ein Ortswechsel. Aber auch zu einem Ortswechsel gehört Energie und das musst du erst mal hinkriegen, ne?
Und diesen Rest Energie hat er einfach auch gehabt, so eine Selbsterhaltung hat dann wahrscheinlich auch bei ihm gegriffen. Genau. Ne? Kann man einfach jetzt nur so interpretatorisch sagen, aber das wird bei ihm der Dreh- und Angelpunkt gewesen sein. Und die Wissenschaftlerin, die wir im Film haben, die Frau Luhmann, sagt das ja auch, man muss auf Menschen zugehen. Das muss man machen, statt zu warten, dass jemand kommt.
Und dann gibt's ja auch das Beispiel, was man im Film sieht, wo es dann jemand nicht mehr geschafft hat. Wo wir mit einem Tatortreiniger, nennt man die Leute, in eine Wohnung gehen, in Leipzig ist das in dem Fall, wo ein Mensch es nicht mehr alleine geschafft hat, aus dieser Spirale rauszukommen. Und also soweit ich das verstanden habe, ist dieser Mensch auch noch am Leben. Er ist nicht verstorben oder so, aber er hat es nicht mehr selber geschafft, aus dieser Einsamkeitsspirale auszukommen. Wir haben in seiner Wohnung gefilmt. Er war nicht mehr zugegen, er musste dort ausziehen, aber die Wohnung hat Bände gesprochen über den Menschen und seinen Zustand, auch seinen seelischen Zustand, in dem er sich befunden haben muss.
Also Tatortreiniger heißt in dem Fall nicht, dass da ein Verbrechen passiert ist, sondern dass da jemand gerufen wurde, professionell, um diese Wohnung aufzuräumen und da klar Schiff zu machen, ne? Ich kann das jetzt nur als Zuschauerin von dem Film erzählen. Man sieht da wirklich, wie sich der Müll bis unter die Decke stapelt, Schimmel. Ihr könnt es gerne auch nochmal aus eurer Perspektive erzählen, wie das war, in dieser Wohnung zu sein und da so ganz handfest nochmal vorgeführt zu bekommen, zu was Einsamkeit und vermutlich auch damit einhergehende Depressionen führen kann.
Wobei das nicht immer nur Depression ist, das kann einfach auch eine handfeste Isolation sein, ne? Wenn einfach sich jemand so in seiner Wohnung verschanzt, nicht mehr nach draußen geht oder selten nach draußen geht, keinen Besuch mehr empfängt, keinen Weihnachten feiert, Geburtstage feiert, sondern alleine ist. Dann kann das so sein, dass das so endet. Das muss nicht so sein, aber das kann im Extremfall so sein. Deswegen ist der Tatortreiniger oder Desinfektor, wie er sich auch nennt, der Thomas Kund, auch mit im Film drin. Ja, wie war das da in der Wohnung? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als wir da hingefahren sind, dass wir uns schon noch auch unterhalten haben und alles irgendwie eine sehr belebte Stimmung war. Und als wir dann die Wohnung gesehen haben und betreten haben, nicht mehr so viel gesagt haben.
Es ist schockierend und es ist auch, es ist jenseits von unterhaltsam, sage ich mal. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Man ist ja so ein bisschen gespannt, oh, wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren jetzt in so eine Wohnung, wo jemand ausziehen musste, weil es nicht mehr tragbar war. Was erwartet uns dort? Und wenn man dann dort ist und die Tür öffnet sich und man tritt dort ein, dann ist man einfach nur sprachlos. So ging es uns. Ich habe sowas tatsächlich noch nicht so gesehen. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand in diesen Räumen noch gelebt hat, längere Zeit wohl auch. Und wie das möglich ist, wie man in so einem Umfeld noch ein menschliches Dasein führen kann, mit irgendwie einer Würde und einem, was bringt einen dazu, morgens aufzustehen? Was bringt einen dazu, rauszugehen, einzukaufen? Auch wenn es immer dieselben Lebensmittel waren, dieselben Dinge, die er gekauft hat, dieser Mensch, hat man ja gesehen an den Hinterlassenschaften. Wo kommt diese Energie noch her? Also man fragt sich ganz, ganz viele Fragen, wenn man dort drin ist. Und es rast durch den Kopf und es ist unglaublich herausfordernd, was man sieht, weil man ist ja, das hatte ich vorhin gesagt, ein Stichwort Empathie. Wir versetzen uns nun mal in Menschen hinein und wenn wir einigermaßen durchlässig sind, dann tun wir das und ich finde, das sollte man sein. Und dann tut man das in so einem Fall natürlich auch und das ist dann, ich fand es wahnsinnig verwirrend. Ich fand es auch gar nicht so, es gehen dann so Worte durch den Kopf wie krass oder so. Ich finde, das trifft's alles nicht. Mich hat's komplett aus der Bahn geschmissen, weil ich konnte es einfach nicht verstehen und ich kann auch nicht begreifen, warum das sein muss, dass jemand so leben musste.
Warum muss jemand so leben? Warum guckt nicht ein Nachbar nochmal hin, eine Nachbarin? Warum gucken die nicht vorbei? Warum ist jemand in einer Platte? Das war ja so eine Wohnplatte. Warum ist nicht ein Mensch mal da gewesen, hat geklingelt und hat gesagt, hier, ich sehe, dass du schon lange nicht draußen warst oder was einem eben auffällt, wenn jemand in unmittelbarer Nähe wohnt. Ne?
Natürlich riecht das. Es geht auch garantiert mal jemand draußen durch den Hausflur, wenn er seine Tür öffnet. Ich bin mir sicher, dass dieser Mensch auch geguckt hat, dass keiner in der Nähe ist, wenn er seine Tür aufmacht oder so. Aber das gelingt ja nicht immer. Allein der Geruch, das kriegst du doch nicht weg. Und ich bin mir sicher, es haben Leute gemerkt. Ich bin mir sicher, dass Leute wussten, irgendwas ist da nicht in Ordnung. Und es hat wohl anscheinend keiner den Mut aufgebracht, mal zu fragen und zu gucken. Und das macht einen dann betroffen. Das haut einen so um, weißt du, weil das zeigt einem so richtig, wie die Gesellschaft mit dem Thema umgeht, größtenteils vielleicht. Und Anke sagt es gerade, es war ja kein einzelstehendes Haus irgendwo im Wald. Ja, es war kein klassisches Eremiten-Dasein, was dieser Mensch geführt hat. Er war in einer sehr, sehr, sehr großen Wohneinheit mit vielen, vielen anderen Menschen zusammen. Mittendrin in diesem Neubau hat er gewohnt. Und trotzdem ist er komplett vereinsamt und komplett untergegangen, kann man sagen, in seiner Wohnung. Ja, vielleicht trifft es das, also untergegangen, ertrunken. So kam es mir vor, als wäre da jemand untergegangen.
Ich glaube jedenfalls, dass das den Kern trifft, wie das ist mit Einsamkeit. Also, dass es so zwei Sachen sind, dass du dich alleine fühlst, aber eben auch niemand mehr vorbeikommt. Das ist so jetzt keine Einbahnstraße, sondern das, da sind ganz viele Dinge, die nicht gut laufen. Also eben einfach auch nicht hingeguckt wird oder auch nur mal vorbeigeguckt wird, so mal angeklopft wird. Gibt's was zu helfen? Kann ich was tun für dich? Und das wäre dann das, was sich zum Beispiel bei mir auch verändert hat. Ich hatte Frau Paus auch so eine Frage gestellt, ob sich bei ihr zum Beispiel, der ehemaligen Bundesfamilienministerin, sich was verändert hat. Und die hat auch gesagt, dass sie in ihrem Arbeitsumkreis immer mal die Frage stellt, seitdem dieses Thema aufgekommen ist, wie sich jemand fühlt. Und vielleicht ist es auch wirklich genau das, was man da auch mitnehmen kann, wenn man das gesehen hat.
Jan, ich glaube, du bist der erste Kameramann hier bei uns im Podcast. Das kann ich mir vorstellen, ist für dich auch gar nicht so ein einfaches Thema gewesen, oder? Also jetzt ist Einsamkeit ja nichts, was man im Gegensatz zu anderen Themen, die wir vielleicht im Podcast besprechen, wie Umweltkatastrophen oder Tierquälerei, das kann man einfach abfilmen. Einsamkeit stelle ich mir da schwieriger vor, oder?
Es ist ein Zustand der Seele, den man nicht sieht, auf den ersten Blick zumindest nicht. Einem Menschen das anzusehen, ist relativ schwierig, vielleicht auf den zweiten oder dritten Blick. Aber also ich finde das eigentlich eine große und auch sehr spannende Herausforderung, Dinge darzustellen visuell, die man nicht sehen kann. Und ich habe da große Freude dran und ich lasse mich auf solche Herausforderungen eigentlich gerne ein. Ich muss das sagen, es ist nicht das erste Mal, dass diese Herausforderung so meinen Weg kreuzt. Also als Anke mir erzählte, dass sie was über Einsamkeit machen möchte und dass sie da gerne mit mir drüber nachdenken möchte, wie man das visuell umsetzen kann, sind mir eigentlich relativ schnell Beispiele eingefallen, von früheren Filmen, die ich gemacht habe, wo es auch darum ging, Dinge darzustellen, die man eigentlich nicht sehen kann. Also zum Beispiel mal, es ging mal um Radioaktivität zum Beispiel. Wie stellt man das dar? Das kann man auch nicht sehen. Also eine Bedrohung durch eine radioaktive Verseuchung einer Landschaft, eines Landstrichs, ja. In diesem Fall jetzt ganz konkret, als es um die Einsamkeit ging, sind wir ins Gespräch gegangen, Anke und ich, und haben unsere Ideen, wie wir das visuell umsetzen können, relativ schnell angefangen zu besprechen. Wir haben dann so Bildideen entwickelt gemeinsam. Das war eigentlich sehr produktiv im gemeinsamen Gespräch. Das geht von der Farbigkeit los, sage ich mal. Also man kann ja über eine Farbigkeit von Bildern sehr, sehr viel machen. Über gewisse Gegenstände, die vielleicht irgendwie symbolhaft stehen für das Gefühl von Einsamkeit, bis hin zu einer, sage ich mal, Form von Ausschnitten oder Kadrierung von Bildern, die ja auch ein gewisses Gefühl transportieren können.
Wichtig ist, das möchte ich auch gerne noch dazu sagen, weil du gesagt hast, wenn man jetzt Tierschutz hätte oder noch ein anderes Thema, was du hast, dass man das einfach abfilmt. Das ist, glaube ich, nicht so. Also ich bin zum Beispiel eine Autorin, ich gucke immer in der Zusammenarbeit mit dem Team, welche Bilder finden wir. Dafür arbeite ich beim Fernsehen, es ist ein Bildmedium, es ist jetzt nicht nur Text und Information. Da passiert auch ganz viel über Emotionen. Das ist jetzt zum Beispiel hier, glaube ich, auch ganz gut umgesetzt und sichtbar, dass uns das, glaube ich, ganz gut gelungen ist.
Ich glaube auch, man muss vielleicht dazu sagen, dass das unsere erste Zusammenarbeit gewesen ist. Wir kannten uns vorher gar nicht, Anke und ich. Wir haben uns in so einem Seminar kennengelernt. In so einer Pause nach dem Seminar sprach Anke mich an und ich hatte da so ein paar Bildbeispiele gezeigt. Und dann sagte sie, du, ich habe da was vor. Ich plane da so einen Film und wollen wir uns darüber mal unterhalten. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und dann haben wir gemerkt, dass wir eine sehr ähnliche Sprache sprechen. Also nicht nur, wenn es um Filme machen geht, sondern auch, es ist ja wichtig, dass man sich versteht. Wir arbeiten ja bei uns in unserem Medium, beim Fernsehen, mit sehr, sehr vielen verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Und immer wieder und sehr oft in wechselnden Besetzungen. Und manchmal merkt man aber, dass man doch sehr schnell auf so einen gemeinsamen Nenner kommt. Und das war hier der Fall. Du hattest ja eingangs gesagt, dass ich der erste Kameramensch bin, der hier eingeladen ist in den Podcast. Ich freue mich total. Ich finde es super, dass du das gemacht hast. Und ich finde es gleichzeitig auch ein bisschen schade, weil wir machen doch irgendwie die Filme immer zusammen, ne? Also es sind ja nicht nur die Autorinnen und Autoren. Natürlich deren Themen, die gehen in die Recherche, die besprechen das mit den Redaktionen. Aber so wie das in diesem Fall gelaufen ist, entwickelt man ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt den Film zusammen. Ja, und die visuelle Ebene und die inhaltliche Ebene verweben sich immer mehr. Es wird ja so oft davon gesprochen in Auswertungen, ja, inhaltlich war der Film so und so. Und die Bilder, also die visuelle Ebene, die war so und so. Ja, die wird dann irgendwie getrennt davon gesehen und besprochen. Mir ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass das zusammengehört. Inhalt und Bilder gehören zusammen. Bilder sind Inhalt. Wir sind ja nun in einem visuellen Medium tätig. Fernsehen lebt ja ganz viel vom Zugucken.
Und sonst wäre es ein Podcast.
Sonst wäre es ein Podcast, der auch seine Qualitäten hat, ne? Aber Fernsehen lebt natürlich vom Zugucken und Bild und Inhalt lassen sich nicht voneinander trennen.
Wir können es ja auch nochmal konkret machen. Also man sieht zum Beispiel, dass die Farben in bestimmten Szenen sehr runtergedreht sind. Es wirkt irgendwie blau, es wirkt nicht ganz so satt, finde ich. Und was auch immer wieder aufkommt, ist dieses Motiv von einer Person, die in so einer Art Ball steht. Wir haben das hier auch als Cover für den Podcast gewählt, damit man das einmal sieht, dass diese Person dann so abgeschnitten vom Rest der Welt um sie herum wirkt. Man sieht diese Person auch in verschiedenen Szenarien, mal auf dem Feld, mal in einer Fußgängerzone. Sind das Sachen, die ihr einfach ausprobiert habt oder habt ihr das wirklich konkret so als Sequenzen schon vorher geplant?
Also da ist wenig ausprobiert. Wir haben vorher wirklich viel gedacht, was passieren muss. Und wichtig ist natürlich auch bei so einer Art Thema, dass du ein Gefühl in Bilder umsetzt. Wie sieht das aus? Ne? Wie sieht jemand aus, wenn du abgeschnitten bist oder das Gefühl zumindest da ist, dass um dich drumherum nichts ist? Wie ist das? Und deswegen war auch die Idee, in eine Stadt zu gehen, den Ball mit dieser schwarzen Person durch, wo waren wir eigentlich überall? In Magdeburg und in Leipzig.
In Magdeburg, Leipzig mit dem Ball. Wir haben den auch mit nach Bochum und nach Stuttgart genommen, aber da haben wir nicht aufgeblasen. Es war überhaupt auch wahnsinnig nervig, diesen Ball aufzublasen. Mit deiner Lunge schaffst du das nicht, den aufzublasen. Sondern da braucht man so eine elektrisch betriebene Pumpe dafür und die braucht natürlich Strom. Und krieg mal da, wo du mit diesem Ball filmen willst, krieg da jetzt mal Strom her. Ja, es war echt logistischer Akt zu dem, dass wir ja auch noch gesagt haben, wir haben sehr hohe Ansprüche an die Bildgestaltung. Also nicht nur ich, auch Anke, da waren wir uns total einig. Das muss einfach richtig gut aussehen. Und wir haben ja im Januar und Februar gedreht. Und So ein Ball ist ja so aus so einem durchsichtigen Material, ne? Wie so eine Luftblase sieht das eigentlich aus, oder auch Seifenblase, wenn man es ein bisschen poetischer nennen will. Das sieht nur gut aus, wenn da von hinten Licht durchscheint. Also wir brauchten eine Gegenlichtsituation, sonst funktioniert das Bild nicht. Also einen riesen Scheinwerfer, so große Lichteinheiten konnten wir natürlich nicht mitnehmen. Wir konnten da jetzt nicht irgendwo einen Steiger hinstellen mit riesen Lichteinheiten. Das kann man sich vielleicht beim Spielfilm leisten, aber nicht bei einer Fernsehdoku, ne? Also brauchten wir die Sonne. Und die Sonne musste unsere Lichtquelle sein und die musste aus dem richtigen Winkel durch diesen Ball scheinen. Und ich sag mal nur Januar, Februar als Drehzeitraum. Sonne. Schwierig, ja. Also wir haben teilweise auch wirklich Stoßgebete gen Himmel geschickt und gesagt, komm, Wolke, schieb dich jetzt mal weg. Wir brauchen jetzt mal 10 Minuten Sonnenschein, damit dieser Ball richtig strahlt, dass wir das hinkriegen und dass wir unsere Bilder sammeln können. Und das war eine kleine Herausforderung. Am Ende hat es geklappt. Man läuft auch wahnsinnig schlecht in diesem Ball. Ich habe da ja selber auch drin gestanden. Ich habe ja von drinnen auch nach draußen gefilmt, ne? Mit diesen Bildern öffnet der Film ja auch. Es ist unfassbar nervig, in diesem Ball durch die Gegend zu laufen und dann auch noch durch eine volle Fußgängerzone. Das ist echt schwierig. Und dann beschlägt das von innen, weil die Atemluft dann kondensiert. Am Ende sieht man das Ergebnis und sagt, ja klar, da läuft jemand in so einem Ball durch die Gegend und es sieht super aus und so und es funktioniert, also hoffe ich zumindest, aber es gehört doch eine Menge Organisation dazu und vor allem natürlich auch müssen die Bildideen vorher ganz klar formuliert sein und das haben wir gemacht, weil wir wussten, dass wir nicht viel Zeit haben werden. Die Budgets sind ja nun mal knapp, das ist halt heutzutage so und wir wollten das maximal rausholen aus dem, was uns zur Verfügung stand und dazu mussten wir einfach gut planen. Wir mussten einfach ziemlich genau wissen, was wir wollen, um auf der anderen Seite dann auch noch an anderen Stellen genug Spielraum zu haben, um Dinge auch passieren zu lassen, die wir nicht planen können.
Ich kann mir vorstellen, wenn man da so in der Fußgängerzone steht mit so einem großen Ball, dass man dann auch schnell mit Menschen ins Gespräch kommt. Ist das passiert? Gerade bei so einem Thema, was ja ein Riesentabu ist?
Das ist passiert, das muss ich jetzt beantworten, weil Jan damit beschäftigt war, zu gucken, wie die Sonne steht. Ramponieren wir da irgendwie jemanden um? Wo ist unser Protagonist mit dem Ball und?
Wo rollt er gerade hin?
Ja, genau. Aber ich habe dann immer noch mal kleine Gespräche geführt mit Leuten, die an uns vorbeigelaufen sind, vor allem auch mit jungen Menschen. Und das Interessante war, dass alle interessiert waren, wenn ich ihnen erzählt habe, es geht hier um Jugendeinsamkeit. Ich habe die natürlich auch immer gleich nochmal angesprochen und habe gesagt, wie sieht's denn aus? Würdet ihr mitmachen? Sagt ihr mir was? Da war schon meine Recherche für weitere Protagonisten. Ach nee, da machen wir nicht mit. Nee. Wir finden interessant, was ihr mit dem Ball macht.
Das heißt, es war insgesamt auch schwierig, da InterviewpartnerInnen überhaupt zu finden?
Ja, na klar. Das war sehr, sehr schwierig. Das war natürlich auch mein erster Gedanke, als ich das Thema formuliert hatte. Ich brauche Menschen, die mir darüber erzählen. Jetzt ist natürlich Einsamkeit ein Tabuthema in unserer Gesellschaft und das war sofort auch schon mal gleich eine Grenze, die sich aufgestellt hat. Finde mal jemanden, der über ein Tabu erzählt, weil die meisten ja sagen, das muss man mit sich selbst ausmachen, geht schon wieder weg. Das sind so die Sachen, die man sich vielleicht auch selbst einredet, statt zu sagen, ich suche mir Hilfe oder ich erzähle es meinen Freunden, wenn ich welche habe, weil meistens haben einsame Menschen keine Freunde. Es war nicht einfach, Protagonisten zu finden. Also ich habe mehr Absagen als Zusagen bekommen.
Wie löst man das? Also fragt man dann einfach ganz viel immer weiter rum?
Ja, man fragt. Ich in dem Falle. Ich frage ganz viel weiter rum. So habe ich auch gemacht. Ich habe Unis angesprochen. Ich habe psychologische Praxen angesprochen. Ich habe ehemalige Protagonistinnen angesprochen. Und im Kollegenkreis nachgefragt. Aber natürlich eine Absage nach der anderen kassiert. Egal, ob das jetzt eine SMS war oder über andere Messenger-Dienste. Gab sehr, sehr viele Absagen.
Das wird ja auch thematisiert. Also ich erinnere mich an diese Szene, die wir gedreht haben in diesem Café, wo Anke sagt, ich muss das im Film haben. Diese vielen Absagen, die ich kassiert habe, die müssen drin sein, weil die gehören zu dieser ganzen Geschichte dazu. Und dann haben wir diese Szene gedreht, wie Anke im Café sitzt und recherchiert und dann in dem Moment eine Absage kommt. Und das ist dann auch im Film drin.
Wir hatten vorhin darüber gesprochen, wie ihr damit umgegangen seid, wenn ihr direkt mit Betroffenen dreht. Wie ist denn das, wenn man in so eine Wohnung reinkommt? Da kann man dann ja nicht mehr fragen, ist dir das recht? Wie geht man in so eine Wohnung? Wie dreht man in so einer Wohnung, ohne ja die Schicksale, die dahinter stehen, irgendwie vielleicht fortzuführen?
Da würde ich gerne sagen, weil ich ja den Kontakt mit dem Tatortreiniger oder Desinfektor hatte und geguckt habe, dass wir auch eine Wohnung finden, wo wir reingehen dürfen. Nur das war vorher klar, das ist jetzt nicht so einfach, dass man in eine Wohnung geht und der Mensch, der das bewohnt hat, möchte das eigentlich nicht. Die war also frei, um freigeräumt zu werden, wieder entrümpelt zu werden. Und wenn du sagst, wie man da reingeht, ich war sehr erschrocken. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gesehen, muss ich sagen. Immer auf Bildern schon, aber noch nie reell. Und das ist dann, das hat Jan auch schon gesagt, das riecht einfach. Das knistert, wenn man da langläuft. Es gibt Insekten. Und wir haben da auch nicht so viel erzählt. Ich erinnere mich, dass wir da 2 Stunden fast stumm gewesen sind. Wir haben einfach unsere Bilder gemacht. Ich habe Fragen gestellt, die ich aus dem Bauch auch rausgestellt habe, die impulsiv dann auch waren. Und Jan hat die Bilder dazu gemacht. Also weil das einfach, das lässt einen sprachlos zurück.
Auch wenn das so anders ist als das Umfeld, was wir selber kennen von uns oder in dem wir uns normalerweise bewegen, ist es nach wie vor ein privates Umfeld mit einem Haufen von privaten Gegenständen drin. Und da ist es schon, glaube ich, ganz besonders geboten zu gucken, was zeige ich hier. Du kannst Müll zeigen, du kannst zurückgelassenen, weiß ich, einen vollen Aschenbecher zeigen. Du kannst vielleicht auch leere Wodkaflaschen zeigen. Aber was ich zum Beispiel nicht gezeigt habe, ist das Bett. Das habe ich nicht gedreht, weil ich dachte, das ist so das Privateste in so einer Wohnung. Und das ist so der Rückzugsort eines jeden, glaube ich, in so einer Wohnung. Und das Bett haben wir nicht gezeigt. Wir haben die Kochplatte gezeigt, wir haben den Kühlschrank gezeigt, wir haben den Schreibtisch gezeigt.
Auch das Bad.
Und das Bad haben wir gezeigt, was ja anders aussah als der Rest der Wohnung. Das war ja auch Thema in dem Film. Aber das Intimste wollte ich nicht zeigen. Den letzten intimen Raum, also diese Matratze, Bett war es ja nicht, es war nur eine Matratze, der ist nicht drin im Film.
Ich hatte nach dem Film, nachdem er in der Mediathek war, mit Christopher nochmal Kontakt. Der rief mich an und sagte, dass ihn das sehr berührt hat, diese Wohnung zu sehen. Und der hat dann angefangen, sofort seinen Müll auszuräumen, weil er das nicht möchte, dass es ihm ähnlich passiert, so wie dem Menschen, der dann da gewohnt hat.
Bei Christopher hatten wir ein Interview eingerichtet und ich bin danach darauf angesprochen worden, warum stehen denn da so viele Plastikgetränkeflaschen rum? Warum habt ihr die denn nicht weggeräumt? Dann habe ich gesagt, na, weil das so war. Der hatte halt auch überall diese Flaschen rumstehen und da haben wir die nicht weggeräumt. Das ist natürlich unser dokumentarischer Ansatz, es zeigen, wie es ist, ja, und nicht irgendwie zu manipulieren. So, weil Christopher fing das ja so langsam an, in so eine Richtung zu gehen, wo man sagt, hey, hier könnte man mal wieder aufräumen, ne? Und das ist ihm bewusst geworden, indem er den Film geguckt hat. Und das finde ich ja dann interessant, wenn er dann so sieht, also es gibt dann so einen Rückschluss, ja, oh, da ist jemand den Weg noch viel, viel weiter gegangen, auf dem ich schon mal gewesen bin.
Hat er sonst was zum Film gesagt?
Der war sehr bewegt. Also ich hatte mit ihm telefoniert, er hatte mich angerufen und der war sehr, sehr, sehr bewegt. Es hat sehr vieles, glaube ich, in ihm angestoßen, das auch selbst nochmal zu sehen. Und er weiß natürlich auch, dass seine Freunde das sehen werden. Er hat da viel von sich preisgegeben und das auch nochmal zu sehen, wie wir es zusammengeschnitten haben. Da muss man ja auch relativ viel raffen. Das hat ihn sehr, sehr, ja, kann man sagen, angefasst. Ich hoffe, dass das wirklich anderen Menschen ähnlich geht, die das sehen, dass das was auslöst im besten Falle. Das wäre sehr schön, wenn uns das beiden gelungen ist, uns dreien eigentlich gelungen ist und alle anderen, die da auch mitgemacht haben. Es gibt ja mal ganz viele Menschen, die bei einem Film dann organisieren. Ja, jedenfalls, wenn es das allen zusammen geglückt ist, dann ist es jedenfalls ein großer Erfolg.
Was hat der Film denn mit euch gemacht?
Also ich habe darüber im Freundeskreis erzählt, im Kollegenkreis erzählt und bin immer auf Interesse gestoßen. Und als zweiten Punkt habe ich gemerkt, ich kann mir das natürlich vornehmen, jetzt genauer zu gucken. Aber ob ich auch wirklich bei meinem Gegenüber dann erreiche, dass der sich öffnet, das weiß ich nicht. So, ich kann natürlich sagen, ich gucke jetzt mehr hin. Ich habe jetzt zum Beispiel letztens beim Einkaufen einen Mann gesehen, wo ich dachte, okay, das könnte deine Wohnung gewesen sein, diese sehr verwahrloste, die wir gesehen haben. Also da gucke ich genauer hin.
Als ich den fertigen Film gesehen habe, als er geschnitten war und ich ihn dann gesehen habe, war ich total froh, dass die Geschichte von Christopher auch im Film positiv endet. Weil ich glaube, dass es auch die Aufgabe ist von so einem Film, neben der Aufklärung, die er leisten soll, die Leute zu ermutigen, anderen zu helfen und vielleicht auch selber den Schritt zu machen, den es vielleicht braucht, hin aus der Einsamkeit heraus, so schwierig das vielleicht doch ist. Also ich fand es unheimlich beruhigend, nach diesen auch deprimierenden Erfahrungen, die wir gemacht haben, zu sehen, dass solche Geschichten auch positiv enden können.
Ich habe wirklich während der Recherche festgestellt, dass das ein sehr, sehr großes Thema ist, was sehr, sehr viele Leute beschäftigt und umtreibt. Und mir war nicht klar vor der Recherche, dass es wirklich Menschen gibt, die ganz extrem auch in Gesellschaft sich einsam fühlen, da gar keinen Kontakt mehr zu finden. Also dass das, was man immer sagt, dass das so die Epidemie der Moderne sei, dass das vielleicht zutreffen kann, dass wir in so einer hochentwickelten Gesellschaft aber unser Gegenüber vergessen. Und ich würde dir die Frage gerne stellen, Esther. Du hast den Film ja gesehen. Hast du eine Veränderung? Sagst du nach dem Film, ich mache jetzt was anderes?
Das ist schwer. Ich habe mir die Frage auch gestellt, ja, als ich das gesehen habe. Und zwar ganz konkret, weil ich unsicher bin, ob ich vielleicht einen ähnlichen Fall wie der in eurem Hochhaus, in eurem Blog, schon in meinem erweiterten Umfeld habe, um es so unkonkret zu lassen, um da nicht irgendwie Leute fortzuführen. Nämlich genau, das soll ja niemanden beschämen. Und dass ich mir schon die Frage gestellt habe, weil das eben so ein intimes Problem ist, wann ist ein Punkt, wo ich mich traue, vielleicht jemanden auch anzusprechen und zu sagen, hör mal, brauchst du vielleicht Hilfe? Oder schätze ich das vielleicht komplett falsch ein und die Person ist einfach nur ein bisschen unordentlich und ich übertreibe in dem Problem? Also das hat das bei mir auf jeden Fall schon ausgelöst. Von der Tatsache, dass so viele Menschen einsam sind, war ich jetzt gar nicht so sehr überrascht, weil ich genau die Zielgruppe bin mit Anfang 30. Und das schon mir angelesen habe und versuche in meinem direkten Freundeskreis da sehr offen mit umzugehen und Leute auch zu fragen, wie geht's dir denn? Aber ich glaube, Leute, die ich dann persönlich doch nicht so gut kenne, als Freunde auf so ein Problem anzusprechen, ist dann, glaube ich, schon ein Schritt, wo der Film schon bei mir ausgelöst hat, da vielleicht eher aktiv zu werden, als wenn ich den Film nicht gesehen hätte.
Es ist super, dass wir darüber reden, ne? Und es ist super, dass es diesen Podcast gibt und dass es diesen Film gibt und dass das Thema adressiert wird und dass möglichst viele Leute jetzt vielleicht drüber reden. Ich kann nur damit reingehen und hoffen, dass es was bewirkt. Das kann man so einen Film gar nicht machen, glaube ich, oder, Anke? Warum machen wir denn solche Filme? Ist immer so grundsätzlich. Warum, Anke, warum gehst du hin und sagst, das Thema muss ich machen? Ist das so eine professionelle Spürnase, die du hast, dass du sagst, ah, das Thema, das gibt was her, das kann ich jetzt mal hier lancieren, das kommt bestimmt gut an in so einer Redaktion? Oder ist es tatsächlich so, dass du sagst, da muss man jetzt mal was drüber machen, weil das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft und das muss man mal ansprechen?
Es ist das Zweite, weil ich mich natürlich auch immer darum kümmere, zu begreifen, wie wir als Gesellschaft ticken. Was machen wir eigentlich? Wie kümmern wir uns um uns? Aber ich glaube, das wäre wirklich illusorisch zu sagen, da hast du vollkommen recht, Jan, dass diese 30 Minuten jetzt so viel auslösen, dass alle, die es gesehen haben, zum Nachbarn laufen und sagen, wie geht es dir? Das werden wir nicht erreichen. Also eher mehr hinter die Kulissen gucken und vielleicht ein paar Sachen aufdecken, die bei uns nicht so richtig gut laufen.
Also vielleicht doch eine eher journalistische Motivation als eine aktivistische Motivation, also der Versuch zu verstehen.
Das darf man auch so sagen, glaube ich, weil es ist unser Beruf. Das ist auch völlig okay, das aus einer beruflichen Motivation heraus zu machen. Und wenn wir die Distanz nicht beibehalten dabei, dann müssen wir das nicht gut machen. Dann werden wir keine guten Journalisten oder auch BildgestalterInnen. Da gehört Distanz dazu. Also wenn wir zu sehr involviert wären, dann würden wir auch, glaube ich, nicht mehr professionell arbeiten können.
Das stimmt. Es gehört so ein gewisses Maß an Abstand dazu, aber auch Empathie. Also beides zusammen. Und das in einem guten Maß macht, glaube ich, einen guten Film mit guten Bildern. Menschen, die sich öffnen, das braucht man alles dafür.
Ich glaube, das ist euch sehr gut gelungen bei diesem Film. Danke für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Der Film Verdammt einsam, der läuft wie immer in der ARD-Mediathek und bei YouTube. Wenn Sie jetzt selbst das Gefühl haben, nach diesem Podcast oder dem Film Hilfe zu benötigen, dann finden Sie online zahlreiche Angebote, zum Beispiel über den Krisenchat, die Nummer gegen Kummer oder die Telefonseelsorge. Alle Angebote finden Sie auf der Seite kompetenznetz-einsamkeit.de. In 2 Wochen übernimmt dann wieder meine Kollegin Cecilia Kloppmann. Dann geht es darum, wie sich der NS-Verbrecher Josef Mengele jahrzehntelang der Strafverfolgung entziehen konnte. Sie finden in der Zwischenzeit alle Folgen dieses Podcasts in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie sie gerne weiter. Für Feedback können Sie uns gerne schreiben, und zwar an kontakt@investigativ.de. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.